Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Folge der Philosophischen Brocken. Ich begrüße Sie, Herbert Rachowitz. Wir haben im vergangenen halben Jahr schon eine Reihe von Sendungen produziert, die sich mit dem Themenkomplex Flüchtlinge, Migration, Asyl, Integration beschäftigen und setzen diese Reihe heute fort mit einem Gespräch mit Leonhard Kall. Leonhard Kall habe ich das erste Mal getroffen im April diesen Jahres auf einer Tagung, wo es genau um diesen Themenbereich gegangen ist. Und er ist mir aufgefallen als jemand, der nicht wie Philosophinnen und Philosophen das gerne tun, von sehr grundsätzlichen Dingen spricht, die man gedanklich entfalten kann, mit vergleichsweise geringem Bezug auf Praxis. Er hat eine Masterarbeit geschrieben, Menschenrechte an den Grenzen, und hat an der Stelle keine dialektischen Reflexionen über Grenzen angestellt, sondern hat begriffliche Untersuchungen gemacht, aber die dann auch getestet mit juridischem Hintergrund und mit dem Instrumentarium der Kultur- und Sozialanthropologie. Ich denke, das kann für philosophische Brocken ein wesentlicher ergänzender Faktor sein. Er ist auch nach wie vor mit diesem Thema befasst. Er ist juridischer Berater in der Diakonie und um also gleich in medias res zu gehen, in seiner Masterarbeit ist der erste Themenkomplex der, dass er mal von Menschenrechten spricht. Und diese Menschenrechte diskutiert von Seiten der verschiedenen Konzeptionen, die es diesbezüglich gibt, und sie auch noch abtrennt von der juridischen Umsetzung der Ideen, die in den Menschenrechten drinnen sind. Das finde ich allein schon deswegen wichtig, weil wir in Gesprächen, die nicht in der Weise juridisch fachkundig sind, sehr leicht zum Beispiel in die Situation kommen, dass wir sagen, es gibt Menschenrechte. Menschenrechte ist so etwas Ähnliches wie Aufenthaltsrecht oder Recht auf Arbeit oder Recht auf freie Meinungsäußerung im Sinne von kodifizierten Recht. Die ganze Sache beginnt schon damit, dass jemand mit dem großen Banner Menschenrecht kommt und nicht wirklich ausdiskutiert ist, was man sich eigentlich vorstellen soll unter den Menschenrechten. Vor allem ist es nicht das, was in irgendeinem Gesetzbuch steht. Da gibt es verschiedene unterschiedliche Auffassungen und darüber war sozusagen die Rede. Es gibt ein althergebrachtes, langes Traditionsüberlieferungsvermächtnis, dass Menschenrechte etwas sind, was in der Natur des Menschen liegt. Das ist eine Partei, nicht?
Ganz genau. Ja, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite und vielen Dank für die sehr gute Einleitung. Ich glaube auch, dass das die erste Frage ist, die man sich stellen muss, wenn man über Menschenrechte spricht, vor allem in seinem politisch aufgeladenen Feld, nämlich was meint man überhaupt mit Menschenrechten? Und da gehen eben die Meinungen sehr stark auseinander und viele Leute denken diese Frage nicht mit, bevor sie aber schon sich darüber streiten und eben argumentieren, nein, hier werden Menschenrechte verletzt, aber oder hier eben nicht und Grenzschutz geht völlig konform mit Menschenrechten. Da ist eben immer das Wichtigste die Frage, was stellt man sich darunter vor, und da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze und das war eben ein wichtiger Punkt meiner Arbeit, mir mal zuerst zu überlegen, was sind die unterschiedlichen Zugänge zu Menschenrechten und dann, wie werden sie in der Praxis umgesetzt und welche Akteurinnen, eben gerade im EU-Grenzregime, also das Grenzregime setzt sich aus allen Strukturen, Akteurinnen, Diskursen zusammen, die sich eben mit der Abgrenzung, mit dem Grenzschutz befassen, und wie sind die unterschiedlichen Akteurinnen, NGOs, Staaten, Vertreterinnen von Institutionen, Organisationen, wie gehen die mit Menschenrechten um?
Und jetzt kann man ja natürlich sich schon in dieser Andeutung lebhaft vorstellen, dass wenn jemand die Auffassung hat, ein Menschenrecht kriegt man dadurch, dass man geboren ist, das hat man und da muss man nicht weiter diskutieren, das muss man nur mehr implementieren, wenn das die Auffassung von einer der Akteurinnen ist. Und die trifft auf eine Akteurin, die sagt, Menschenrecht ist wirklich eine gute Idee, da kann man viel positive Argumente dafür bringen. Da müssen wir drüber diskutieren natürlich, das entwickelt sich, aber es entwickelt sich in einer Diskussionsgemeinschaft und wenn ich nicht in der Lage bin, jemanden davon zu überzeugen, dass das so ist, dann kann ich nicht appellieren darauf, dass der Mensch das eben ist, sondern dann muss ich weiter zu argumentieren versuchen. Das sind sozusagen zwei Strategien. Dann gibt es noch dritte Strategie. Sie haben die Proteststrategie genannt.
Genau.
Was ist das?
Ja. Es gibt eben grundsätzlich, also habe ich aufgebaut auf einem Konzept der belgischen Sozialanthropologin Marie-Bénédicte Tombour, die so von vier Idealtypen der Menschenrechtszugänge spricht. Einerseits eben die Schule des Naturrechts, die Sie erwähnt haben. Das sind eben die Leute, die davon ausgehen, dass die erste Referenz von Menschenrechten entweder die Natur des Menschen ist oder eine göttliche Dimension, auf die abgestellt wird. Das zweite sind eben die sogenannte deliberative Schule, die geht davon aus, Menschenrechte sind, was erkämpft wird in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen und was dann kodifiziert wird in Rechtsverträgen, in Menschenrechtskatalogen oder im nationalen Recht. Und das Dritte, die Protestschule, die gehen sozusagen davon aus, dass Menschenrechte immer gegen eine dominante Institution, meistens den Staat oder auch eine supranationale Institution wie die EU, erkämpft werden und nicht unbedingt nur festgelegt sind und nicht nur das sind, was geschrieben ist, sondern noch etwas darüber hinaus, eine politische Forderung, die dem mitschwingt und die nicht unbedingt schon akzeptiert ist.
Das ist natürlich schon geradezu faszinierend, wenn man diese drei Sachen hört, weil wenn man sich jetzt vorstellt, wie das in die Argumentationen eingeht und eingehen kann, dann hat das ganz unterschiedliche Wirkungen natürlich, weil wenn ich sage, die Rede von Menschenrechten enthält ein Protestpotenzial, dann muss ich mich nicht wundern, dass sich Leute dagegen wehren, nämlich die Leute, die für das herrschende System stehen, und dann schaut es auch anders aus mit der Kodifizierung. Weil das, was Sie gesagt haben mit der Kodifizierung, das schaut ja so aus, dass man sagt, okay, es ist eine gute Idee, von dieser Idee kann man aber nicht satt werden, um diese Idee realistisch werden zu lassen, brauche ich einen juridischen Apparat. Und dann bestehen Menschenrechte aus so einer Koalition zwischen einer guten Idee und etwas, was da drinnen steht, inklusive der Interpretation. Während diese Voraussetzung und diese Auflage, dass man immer auch die bestehenden Gesetze beachten muss, damit Menschenrechte einen Sinn haben, die fällt natürlich weg, wenn man glaubt, der liebe Gott hat es in uns gelegt. Weil dann weiß Gott am besten, worin die Menschenrechte bestehen. Und der zweite Zuständige ist die jeweilige religiöse Autorität. Und dann wird sozusagen ein bisschen prinzipiell metaphysisch. Ne?
Ja.
Und das heißt, das ist dann schon so ein Feld, stelle ich mir vor, Sie wissen es wahrscheinlich viel besser, wo sich die Grenzziehungen und die Konflikte zwischen Pragmatikern, Juristen und Idealisten schon ziemlich deutlich abzeichnen.
Definitiv, auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich auch jeweils vom beruflichen Hintergrund oder je nachdem, was für eine Rolle diejenigen spielen im Feld, völlig unterschiedliche Zugänge. Das hat man am deutlichsten gesehen bei den Vertreterinnen der Institutionen. Also da habe ich Interviews geführt mit Expertinnen von internationalen Organisationen, dem UNHCR, also dem UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, und auch mit Vertreterinnen des österreichischen Innenministeriums, des Innenministeriums von Malta. Da war sehr klar absehbar, dass die vor allem legalistische Herangehensweisen haben, sprich Menschenrechte ist das, was in den Texten, in den Procedures, in den Leitlinien, Richtlinien steht und was man dort findet. Das heißt, da macht man es sich natürlich einfacher, man braucht nur verweisen, steht es drin oder steht es nicht drin. Das heißt, da ist natürlich der Menschenrechtszugang auch dementsprechend vorgegeben, was aber nicht heißt, dass es sich weiterentwickeln kann. Also ich glaube, die unterschiedlichen Zugänge, wo noch auch jetzt als Vierter die Diskursschule dazukommt, die sagt, Menschenrechte ist vor allem das, worüber gesprochen wird in der sozialen Praxis, natürlich ein sozialwissenschaftlicher Zugang, der sich einfach mal anschaut, gut, hier wird über Menschenrechte gesprochen, hier wird über Menschenrechte gesprochen, wir finden es in Texten, es ist unterschiedlich gelebt, unterschiedlich interpretiert, es ist vor allem ein Diskurs,
das ist ein umkämpfter. Ein starker relativistischer Zug.
Ja, ein relativistischer, also ich würde sagen, zuerst deskriptiv oder es werden einfach die unterschiedlichen Phänomene des Menschenrechtstalks beobachtet und zuerst einmal gar nicht bewertet. Einfach nur angeschaut, was passiert, okay, worüber wird gesprochen.
Relativistisch, weiß nicht, gar keine Akzente, also es wird nicht gereiht.
Es wird, genau, es ist keine Wertung. Ja. Es ist keine Wertung dabei. Und ich glaube, es ist trotzdem oft so, dass man, das sind natürlich Idealtypen und idealtypische Herangehensweisen. Naturrechtliche Zugänge, würde ich sagen, sind seit Anfang des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger kaum mehr anzutreffen, vor allem nicht ausdrücklich. Ich glaube, sie schwingen oft mit, sie schwingen auch in den Texten immer mit, auch wenn nicht ausdrücklich dasteht, dass man sich auf einen Gott oder auf ein Gemeinsames im Menschen beruft, trotzdem schwingen sie mit in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass alle Menschen frei und gleich an Rechten geboren sind. Es schwingt, glaube ich, immer mit, und das Wichtige ist, dieses emanzipatorische Potenzial kann dann auch wieder herauskommen aus vermeintlich engen Rechtstexten. Jetzt hört man immer wieder, wie auch in der Praxis, also jetzt bei Gerichten, wo ja die Menschenrechte auf Asyl, Menschenrechte von Geflüchteten durchgesetzt werden, wir hören immer wieder die Referenz, die Genfer Flüchtlingskonvention ist ja eigentlich so eng und müsste gerade jetzt wieder enger ausgelegt werden. Das hören wir sowohl von Politikerinnen im Diskurs als auch vermehrt von Richterinnen und Richtern, die auch sagen, ja, es ist an der Zeit, das wieder enger zu sehen. Daran sieht man ja schon, dass es sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg 1951 verabschiedet worden von den Vereinten Nationen, das erste Menschenrechtsdokument, das erste durchsetzbare, aufbauend auf der allgemeinen Erklärung für Menschenrechte. Und das war für die damalige Situation geschaffen und hat sich erweitert.
Glaube ich, wirklich auch eine Schlüsselstelle in einer Diskussion, wenn ich mich erinnere, in mehreren Diskussionen, in denen ich mich erinnere, wo die Genfer Flüchtlingskonvention gerade deswegen, weil die das erste handhabbare Dokument war, mit dem Thema Menschenrechte ganz eng verbunden war, sodass ich mich erinnern kann, dass Menschen gesagt haben, von der Genfer Flüchtlingskonvention, die gibt es immer, da kann man nicht austreten. Die gilt, die hat nicht einfach Gesetzeskraft, sondern das hat dieselbe Kraft wie Menschenrechte, das sind eben Menschenrechte. Also das, was da drinnen steht, ist der Inhalt von Menschenrechten. Ich habe mir das eigentlich auch sofort zunächst einmal geglaubt, bis ich draufgekommen bin, dann habe ich mir die Konvention angesehen und dann ist irgendwie am Ende ein Paragraph, da steht, wie man wieder austreten kann. Man meldet, nämlich, da gibt es eine 100 Signatarnationen und so ähnlich, und wenn sie austreten wollen, dann haben sie im Paragraph so und so eine einfache Meldung an den UNO-Generalsekretär zu machen und dann bist du aus der Genfer Flüchtlingskonvention wieder draußen. Und das hat mich doch sehr darauf aufmerksam gemacht, dass diese Spannung zwischen dem, was man eigentlich im Auge hat, wenn man von allgemeingültigen, für alle Menschen geltenden Rechten redet, und die dann in einer Konvention vertragstechnisch auf der Basis der UNO ratifiziert, dass man an der Stelle den deutlichen Unterschied machen muss. Und da ist natürlich jetzt der Punkt, da können wir jetzt vielleicht gleich anknüpfen, was Sie sagen. Ich weiß nicht, ob ich die fünf Faktoren jetzt wieder zusammenbringe, aber es ist gut, die immer in Erinnerung zu halten, was als Begründung gebracht wird dafür, dass man Asyl beantragen kann, also Diskriminierung im Hinblick auf Rasse, Nationalität, Religion, sozialer Schicht und soziale Gruppe und politischer Überzeugung. Das sind die fünf Faktoren, die extra angeführt werden. Mhm. Und Sie haben jetzt schon die Diskussion in die Richtung gedreht, dass Sie sagen, auf der einen Seite gibt es die Tendenzen zu sagen, es ist viel zu wenig. Menschen brauchen noch ganz was anderes. Menschen sind mit Recht auf der Flucht, auch wenn keine von den fünf Faktoren zutrifft. Und auf der anderen Seite gibt es die Überlegungen zu sagen, halten wir uns doch besser an diese fünf Punkte, die haben wir unterschrieben. Mhm. Was wir darüber hinaus tun sollten im Geiste der Menschenrechte, steht nicht wirklich in dem Gesetz drinnen.
Ja und nein, eine typisch juristische Antwort, weil beim Thema Flucht, erzwungene Migration, kommen dann noch andere Texte dazu, neben der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber ich glaube, was Sie gesagt haben, trifft genau den Punkt, dass Menschenrechte zu einem großen Teil in der gelebten sozialen politischen Praxis Vertragstexte sind, Konventionen, auf die sich die Staaten geeinigt haben, und siehe Brexit, ein Austritt scheint auch in Bereichen, in denen er vorher nie denkbar war, doch möglich zu sein. Es war auch, das hat man immer wieder gehört, im Herbst 2015 von Kolleginnen und Kollegen, jetzt werden sich die Staaten überlegen, aus der Genfer Flüchtlingskonvention auszutreten. Völkerrechtlich, glaube ich, ist es trotzdem eher unwahrscheinlich, weil es einfach so ein zentraler Kerntext ist der Völkergemeinschaft und des Völkerrechts, weil es eben diese goldene Regel der unterschiedlichen kulturellen Traditionen par excellence ist. Wir definieren uns dadurch, wie wir andere behandeln, und das Weltgesellschaft der Menschen versucht nicht zu trennen zwischen wir und uns. Natürlich ist dann die Praxis des Völkerrechts wieder anders, die teilt immer noch ein nach Staatsbürgerschaft, nach Nationalität. Und auch, also die Nationalität ist, wie Sie angesprochen haben, auch für die Genfer Flüchtlingskonvention ein wichtiger Anknüpfungspunkt, weil es eben einer der fünf Verfolgungsgründe ist. Aber die haben sich sehr weiterentwickelt, und gerade im europäischen Raum ist da zentral, dass eben noch ein anderer Schutzstatus entwickelt wurde, neben dem Asylstatus, eben der Status des subsidiär Schutzberechtigten, sprich, der hat sich aus der Rechtsprechung, aus Entscheidungen, vor allem vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, entwickelt und besagt, dass Leute, die aus Bürgerkriegssituationen flüchten oder aus einem Land kommen, wo ihnen eine unmenschliche Behandlung droht, entweder weil die Sicherheitssituation so schlecht ist oder weil das wirtschaftliche Überleben überhaupt nicht garantiert ist, dass ein Land diese Leute dann nicht zurückschicken kann dorthin und sie nicht dieser Situation aussetzen darf. So ist eben dann dieser Schutzstatus in Europa entstanden, der dazukommt. Deswegen heißt jetzt der Asylantrag in der EU nicht mehr, oder auch in Österreich nicht mehr Asylantrag, sondern Antrag auf internationalen Schutz.
Okay, und wir sprechen da von den subsidiären...
Genau, subsidiär Schutzberechtigten.
Ich riskiere jetzt einen kleinen Zwischenruf, weil ich das gerade heute am Nachmittag gelesen habe, aus der Geschichte der Ersten Republik. Otto Molden, der ein Widerstandskämpfer war, erzählt die folgende Story von 1938. Hitler marschiert ein, hatte schon vollkommene Unterlagen über die ganzen, in dem Fall war das die Jugendführerschicht der Heimwehr. Die haben auch wirklich Angst gehabt. Er sagt, er hat Angst gehabt, in dem Moment, in dem sie kommen, verhaften sie alle, führen sie in den Wienerwald und erschießen sie. Und ein holländischer Journalist, der war zur selben Zeit noch, gerade an dem Tag, Gast bei seinem Vater, und der hat das auch gewusst und hat gesagt, hier hast du meine Flugkarte, nimm die Flugkarte und flieg noch raus, es geht sicher noch raus, es ist die letzte Zeit. Und Otto Molden sagt, überlegt kurz, sagt, nein, macht er nicht. Er bleibt da, weil wenn alle Leute das tun, alle Leute weggehen, dann haben wir niemanden im Widerstand. Das ist jetzt so hineingeworfen, ist hineingeworfen als Gegenmoment gegen diese Tendenz zu sagen, okay, wir räumen, wenn es einen Bürgerkrieg gibt, räumen wir die Landschaft aus, und dann haben wir erst recht die Diktatoren, die unangefochten gehen. Wir ermöglichen quasi Durch unsere internationalen Schutzmaßnahmen ermöglichen wir geradezu die Etablierung der Diktatur. Nicht? Wäre eine Idee, die man an der Stelle zumindest diskutieren sollte. Ne?
Aber ich glaube, die Ermöglichung fängt ja schon viel, viel früher an. Ich meine, jetzt aktuell in Syrien und Irak sind die Diktaturen bzw. diese extrem komplizierten Konfliktlagen vor allem und unter anderem durch militärische Invasionen des sogenannten Westens verursacht worden, getriggert worden und werden weiterhin durch Waffenlieferungen, die man nicht nachverfolgen kann. Ich meine, Deutschland hat bis vor kurzem noch Panzer geliefert an Saudi-Arabien. Da weiß man auch das angespannte Verhältnis. Also ich glaube, da ist jetzt sozusagen...
Das ist undurchschaubar, nicht? Das ist nicht so einfach.
Ist, glaube ich, schwierig. Anderes, aber die Frage kommt oft, ich bin einmal in der Woche bei der Polizei und immer wieder auch bei Erstbefragungen bei der Polizei und die haben, also in Dreiskirchen, wenn man bei einer sogenannten Erstbefragung ist, das ist der erste Schritt im Asylverfahren. Da ist in einem Zimmer hinten, sieht man ein Foto von drei geflüchteten syrischen Männern und darunter steht, also jetzt zusammengefasst, und für diese Familienväter, die ihre Familien im Krieg hinterlassen haben, heucheln die Grünen und die Gutmenschen Mitleid. Also das ist in der Interviewsituation.
Ja.
Und ich glaube, und oft werden auch Vergleiche gebracht zu Einmarsch Hitlers in Polen und anderen Konfliktlagen. Ich glaube, unabhängig davon, dass man sie nicht vergleichen kann, weil es einfach jetzt so extrem kompliziert ist im Irak und in Syrien, die Konfliktlinien werden von Jahr zu Jahr noch komplizierter. Es gibt mehrere Konfliktparteien. Damals waren die Konfliktlinien recht klar. Der Aggressor war klar identifizierbar. Das ist ja jetzt nicht. Und es ist eben oft auch ein Asylgrund, dass man nicht in einem Konflikt kämpfen will als Mann, indem man dazu gezwungen wird, die eigene Familie, die eigenen Angehörigen, also die kurdische Angehörige umzubringen, weil die Konfliktlinien so kompliziert sind.
Also die sind im Land kompliziert. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, was ich nur noch unterstreichen will, ist, in der Zwischenkriegszeit waren ja nicht wir verantwortlich dafür, dass es dieses Hamasuri gibt.
Ja. Ja.
Also da muss man schon auch wirklich sagen, das ist aktiv durch unsere Mithilfe passiert. Also da können wir uns nicht einfach draußen hinstellen und sagen, wir waren es nicht. Ne? Aber ich würde gerne noch zurückkommen zu dem, was Sie gesagt haben über Nationen, die Genfer Flüchtlingskonvention unterschreiben, weil sie ja auch mehrfach darauf hinweisen, wie ambivalent diese Geschichte mit den Nationen und dem Rechtsstaat ist. Weil wenn man noch einmal wieder zurückgeht zu Menschenrechten und Ratifizierung, Judikatur, dann ist es so, die Menschenrechte, haben wir gesagt, die leben im Diskurs oder die leben im Himmel oder die leben im Protest, aber die Ratifizierung lebt in Nationen. Das heißt, das sind soziale Aggregationen, die sich aus geschichtlichen Stammes- und anderen Gründen entwickelt haben mit ihren jeweiligen Regeln und die sich an dieser Stelle schon hinbewegen, wie Sie gesagt haben, auf einen ziemlich hohen Allgemeinheitsgrad, der aber doch abhängig ist von dem, was die jeweils festgelegt haben können, glauben zu können und glauben nicht zu können. Und an der Stelle ist er dann sozusagen der nächste plakative Einwand oder zumindest etwas, was man diskutieren muss, dass die Aufnahmebereitschaft und die Asylgewährung gerechtfertigt ist im Hinblick auf ein bestehendes soziales Gefüge, das aber an der Stelle auch seine Grenzen hat, ne? Und da sind wir jetzt dann irgendwie bei der nächsten Frage. Offene Grenzen, Aufnahmebereitschaft, was sind das jetzt wieder Sachen? Und da stellt man natürlich interessanterweise eine ähnliche Spannung zwischen der Idee und der Realisierung fest, weil die Idee der Gastfreundschaft ist ebenfalls etwas Menschenverbindendes Allgemeines. Aber wenn 500 Leute zu mir kommen und alle Gastfreundschaft haben wollen, dann schaffe ich das einfach nicht. Also auch die, dann komme ich sozusagen jetzt auch auf die Frage, unter welchen Umständen ist Gastfreundschaft nachhaltig?
Ja, also zum ersten Punkt der Nationen und wie wichtig Nationen, Nationalstaat immer noch sind, das ist im Asylverfahren, tritt dann oft zutage, wenn es um Diskussionen um sichere Herkunftsstaaten oder sichere Drittstaaten geht. Vor kurzem hat Österreich die Maghreb-Staaten, Marokko, Tunesien, Algerien als sichere Drittstaaten deklariert. Wenn Leute aus diesen Staaten einen Asylantrag stellen, geht es in der Regel ganz schnell, der wird abgewiesen, ohne dass die Behörden oder die Gerichte sich das anschauen, weil es eine gesetzliche Vermutung gibt, dass die Situation in den Ländern so sicher ist, dass Leute gar nicht verfolgt werden können und dass das in der Regel gar nicht angeschaut wird. Oder die Diskussion um die Türkei mit dem berühmten Türkei-EU-Pakt, dass die Türkei als sicherer Drittstaat gilt, sprich, dass Leute aus anderen Staaten, die dort sind, sicher sind, weil es eben eine Vermutung gibt, die grundlegenden Menschenrechte werden dort eingehalten. Das ist natürlich oft eine politische Diskussion, wie es dann in der Praxis aussieht, gerade bei Türkei und syrischen Flüchtlingen, wo man hört, dass die Grenzbeamten in der Türkei auf syrische Flüchtlinge schießen und es ziemlich valide Beweise gibt, dass das wirklich stimmt. Ja, da ist immer wieder die Frage, was versteht man unter Menschenrechten? Ist das was Höheres, wo man sich sozusagen angespornt fühlt, die Frage zu stellen, was ist unsere Verantwortung als Gesellschaft, die sich nicht nur national begreift und auch regional, sondern als Weltgesellschaft. Und ich glaube, implizit ist die gedachte Weltgesellschaft schon bei Kant, eigentlich in allen Menschenrechtstexten immer drin. Natürlich ist die noch nicht umgesetzt und ist die immer noch utopisch, auch wenn es den Völkerbund gab, jetzt die UNO gibt, die natürlich auch darauf hinzielt, sozusagen einen Weltstaat zu repräsentieren. Trotzdem besteht der immer noch aus den mächtigsten Akteuren, das sind die Staaten, das sind die Nationalstaaten, die gewählte Politikerinnen haben und dann nicht unlegitim argumentieren, zumindest, naja, wir müssen ja für die sorgen, die uns gewählt haben und die sozusagen unsere politische Gesellschaft repräsentieren, darstellen. Wenn man jetzt wieder mit einer liberalen Theorie kommt, was ist Demokratie? Und eigentlich ist es ja die Deckungsgleichheit zwischen denen, die die Macht haben und denen, die von der politischen Macht, von den Auswirkungen betroffen sind, dann könnte man wieder argumentieren, na gut, aber sie sind betroffen, Leute, die flüchten, Leute, die kommen, Leute, die hier sind. Das heißt, wir als Gesellschaft müssen uns auch die Frage stellen, wie können wir sie teilhaben lassen. Vor jeder Wahl gibt es eine Wahl derjenigen, 10%, zum Beispiel die in Wien leben, die nicht wahlberechtigt sind für Gemeindewahlen, für Nationalratswahlen, die aber trotzdem hier leben, betroffen sind von der Politik der Stadt und des Landes Wien. Da ist immer eine Diskrepanz. Ich glaube, die systemischen Argumente kommen natürlich immer, weil es immer um Ressourcen geht, um politische Ressourcen, Stichwort Mindestsicherung. Natürlich gibt es da ein gewisses Volumen, das halt da ist, das ausgegeben werden kann, das politisch gefeilscht wird und das auch in Zukunft gefeilscht werden wird. Das ist, glaube ich, in jedem System.
Aber es wäre ja schon viel, wenn man einsehen und akzeptieren würde, dass es so ein Feilschen gibt wie bei den Lohnverhandlungen. Mhm. Das würde das schon entdämonisieren, das Ganze ein bisschen. Nicht?
Genau. Ich glaube, das ist ein oft sehr unbefriedigender, vor allem für diejenigen, die dann auf der Strecke bleiben, aber ein Prozess im politischen Alltag und es ist ein Teil des sozialen Aushandlungsprozesses, wo es immer darum geht, wer gehört dazu, wer bekommt was, sind wir alle eins oder sind wir das nicht? Jetzt bei der Bundespräsidentschaftswahl ist immer groß von einer Spaltung der Gesellschaft gesprochen worden, wer gehört dazu, wer nicht. In ganz Europa sieht man und spürt man Bewegungen hin zur Abgrenzung, zur Kleinermachung der Gruppen, wobei auch nicht ganz klar ist, ob das nicht doch oft ein Elitenprojekt ist, das dann über mediale Diskurse verbreitet wird, wo ein Bild geschafft werden will, dass wir, ja die vermeintlichen Wir, wo man nicht weiß, wer ist das eigentlich, ein bisschen aufgestellt werden sollen gegen die anderen, was immer extrem gefährlich ist, glaube ich.
Ich möchte zum Stichwort sichere Drittstaaten noch etwas sagen, was ich vergangene Woche entdeckt habe und wo mich interessieren würde, wie Sie da als Jurist von juristischer Seite her argumentieren. Und zwar habe ich das deutsche Grundgesetz, Paragraph 16a, angesehen, politisch Verfolgte genießen Asyl. Und dann habe ich noch zwei Seiten weitergeklickt und da sind die Rechtspraxis, also Dokumente aus der Rechtspraxis im Hinblick auf diesen Paragraphen 16a. Und da war ich unglaublich erstaunt. Es gibt, das ist ganz oben mehr oder weniger, vom 10. Mai diesen Jahres gibt es ein Rechtsgutachten, das Verwaltungsgerichts Minden. Und ich meine, das allein zur Kenntnis zu nehmen, zu lesen, ist schon gigantisch, weil da haben mehrere Leute über Wochen und Wochen und Wochen gearbeitet. Das ist, also die Hälfte sind dort nur Paragraphen, die andere Hälfte ist unglaublich subtiles, detailliertes juridisches Verfahren. Und es geht um Folgendes: Ein somalischer Asylwerber ist übers Mittelmeer gekommen, ist in Italien. Er sagt, die Fingerabdrücke sind ihm genommen, also abgenommen worden. Er sagt, er hat nicht um Asyl angesucht. Es hat aber in Italien ein Asylverfahren gegeben. Das hat er nicht ganz mit. Entweder leugnet er es, oder aber er hat es nicht ganz mitbekommen. In jedem Fall hat er subsidiären Schutz in Italien zugesprochen bekommen und ist nach Deutschland. Und in Deutschland hat er angesucht um subsidiären Schutz. Das ist in Deutschland von der entsprechenden Behörde mit nach Rücksprache mit Italien abgelehnt worden, weil die Behörde, an die sich die Deutschen gewendet haben, ob es möglich wäre, den zurückzunehmen, gesagt hat, sie sind gar nicht mehr zuständig, weil der hat schon subsidiären Schutz. Genau. Und darauf hat er geklagt. Und hat gesagt, also er darf nicht abgeschoben werden, weil er subsidiären Schutz in Italien hat. Und zwar warum? Und dann haben sie das Länge mehr Breite mit allem argumentiert, dass der subsidiäre Schutz in Italien erfahrungsgemäß nicht ausreicht, um die Mindeststandards von menschenwürdiger und nicht erniedrigender Existenz zu gewährleisten. Wow, ja, da würde man auch sagen, gerade weil Sie gesagt haben, die Eliten sind dahinter. Ja? Also die juridischen Eliten sind sehr gespalten offensichtlich. Ja? Also das ist ein Urteil, das hat es wirklich in sich. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nicht einordnen. Ja? Ich weiß auch nicht, wie hoch in der Hierarchie der Verwaltungsgerichts Minden ist. Ja? Wahrscheinlich für Nordrhein-Westfalen.
Das ist die zweite Instanz. Ja.
Die zweite Instanz und so. Die hat es jedenfalls aufgehoben und hat gesagt, der darf nicht abgeschoben werden, weil in Italien droht eben menschenunwürdige Verhältnisse. Ich meine, man hört es von Griechenland und Ungarn, da weiß man es dann schon, mir ist es nur gekommen, die Maghreb-Staaten, ja, ja, diesbezüglich. Aber wo, also einerseits war ich irgendwie voll von Begeisterung, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, was heißt denn das jetzt eigentlich? Das heißt, Italien entspricht jetzt nicht den Menschenrechtsstandards und das ist ja, wenn ich es ein bisschen polemisch drehe, ist eigentlich, das kommt doch alle zu uns, weil wir haben ein Verständnis von Menschenrechten, das ist überlegen dem, was Spanien ist. Wir sind eigentlich die Einzigen, die euch menschenwürdige Asylexistenz anbieten, deswegen kommt zu uns und wir schicken euch nicht mehr zurück. Ich würde dich interessieren, was da...
Man kommt zu uns, glaube ich, ist es indirekt natürlich. Ja. Ich kenne, also das ist eine Einzelentscheidung und da gibt es gerade in Deutschland, gibt es da immer wieder ähnliche Entscheidungen, allerdings eher zu Bulgarien vor allem. Und da hat es auch eine Bulgarien-Ungarn und da waren dann genau die Reaktionen auch von Richterinnen und Politikerinnen in Bulgarien, die sagen, die deutschen Richterinnen sind überheblich und sollen sie nicht über das Vertrauensprinzip, das im EU-Recht grundgelegt ist, hinwegsetzen. Ich glaube, aber da sieht man halt oft, dass diese Grundannahmen und dieselbe Grundannahme, die auch die Dublin-Verordnung mehr oder weniger stützen sollte, dass alle EU-Staaten die grundlegenden Menschenrechte einhalten. Das ist so die wesentliche Basis und das ist auch diese gesetzliche Annahme der sicheren Drittstaaten. Dort sind, die Annahme ist eben, es gelten nicht nur die gleichen menschenrechtlichen Regeln, sondern sie werden auch angewendet. Da gibt es immer in der Praxis vor allem bei Bulgarien, Ungarn, Griechenland ganz klare, da ist es einfach ganz klar, gibt es ganz klare Beweise, dass das in der Praxis nicht umgesetzt wird. Leute, die den Schutzstatus bekommen, haben keine Chance auf ein menschenwürdiges Leben, haben keine Chance auf Zugang zum Arbeitsmarkt, zu sozialen Leistungen. Zu Italien war es eher, also es ist einheitlich so, dass vor allem bei Familien mit oder alleinerziehenden Frauen, Müttern mit Kindern, dass dort genau nachgeprüft werden muss von den überstellenden Staaten, Deutschland, Österreich die Leute nach Italien schicken möchten aufgrund der Dublin-Verordnung oder weil sie schon einen Schutz haben, dass sie dann genau nachprüfen müssen und sich versichern müssen, die kommen wirklich dort an und haben einen adäquaten Versorgungsplatz, wo sie auch untergebracht sind, weil sie sonst auf der Straße landen würden. Aber natürlich spielt dann die generelle Diskussion in der EU auch hinein, naja, gibt es ein Zweiklassensystem? Ist es legitim, dass, oder sozusagen kann man es den anderen Staaten vorwerfen, dass die Sozialsysteme nicht so hoch sind wie woanders? Die Diskussion wird natürlich, glaube ich, vor allem verwendet dann von Staaten, die eh schon sehr kritisch dem gegenüber sind. Ungarn, Bulgarien, Tschechien, die dann natürlich das Argument bringen, wir wollen sie nicht zwingen lassen, auf die gleichen Standards zu kommen wie andere Staaten. Wobei es natürlich schwierig ist. Ich glaube, menschenrechtlich kann man keine andere Entscheidung fällen als Richter, wenn man dann nämlich in der Situation ist und sich anschauen muss, was sind die Regeln, an die ich mich halten muss. Und eine der wichtigsten Regeln da ist, ich darf mich als Staat, als Behörde nicht schuldig machen, Leute in einer Situation auszusetzen, wo ich nicht garantieren kann, dass es eine unmenschliche Behandlung ist.
Das war für mich auch das Eindrucksvollste in diesem Dokument, dass argumentiert worden ist, das ist jemand, der hat keine Chance, Geld zu verdienen, der hat keine Chance, eine Unterkunft zu kriegen. Wenn der zurückgeschickt wird, dann ist er auf der Straße und wir liefern ihn sozusagen den vollen Zufällen aus. Und auf der anderen Seite steht die Deklaration oder aber der nationale Stolz, der sagt, in Italien darf doch das nicht passieren. Ja? Und das Eindrucksvolle ist dann an der Stelle schon auch, dass sozusagen ein Teil der Akteure, die in diesem vielfältigen Konzert drinnen sind, bleibt bei seinen Prinzipien. Das muss noch nicht einmal ein metaphysisches Prinzip oder sowas sein, sondern so, wie Sie sagen, ein Jurist, der sich das anschaut, hat das Recht zu sagen, seid mir nicht böse, das ist zwar Italien, aber alles, was ich höre und alles, was ich an der Stelle sehe, ist unter der Würde, unter unserem Verständnis von Würde und deswegen muss ich sozusagen so handeln. Nur ist es jetzt so, dass...
Aber es ist natürlich eine Wertungsentscheidung. Und ich glaube, deswegen gibt es dann so viele unterschiedliche Entscheidungen auch, weil es ja so oft ist, gerade in der Rechtswissenschaft wird oft der Eindruck vermittelt, dass es so klar wäre und dass man dann gerade in Österreich als Land von Hans Kelsen, reine Rechtslehre, die vermeintliche Trennung zwischen Ideologie und Politik und Politik als einfach gesetztes Recht ohne sozusagen politisches Programm, was natürlich nie so geht.
Meine Befürchtung in einer solchen Situation, was ich immer wieder mal angedeutet habe in Diskussionen und was aber sehr schlecht ankommt in Wirklichkeit, ist zu sagen, wenn du an der Stelle den Bogen überspannst, dann werden die Leute halt das Recht ändern. Und da kommen wir zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit den Menschenrechten, weil viele Leute, sozusagen, die jetzt da applaudieren und dem Richter sagen, ja, großartig, da ist es einmal, da hat das Recht gesiegt. Ja? Und sie meinen aber, die Menschlichkeit hat gesiegt. Sie meinen, der hat jetzt das richtige Urteil gesprochen und er ist jetzt sozusagen ein Verfechter der guten Sache oder sowas, statt dass man sagt, der hat gut argumentiert, der hat genau argumentiert, der hat sich ausgesetzt und das müsste Schule machen. Das müsste Schule machen, statt dass man sagt, der ist der Gute und diejenigen, die sich jetzt aufregen, sind die Bösen. Weil wenn die kritische Seite an der Stelle, wenn das jetzt dann zum Beispiel in der Kronenzeitung auf der ersten Seite steht mit einer großen Schlagzeile, dann ist es eben Rechtspolitik.
Ja, es ist extrem schwierig. Ich glaube heute, das konkrete Beispiel, das wir jetzt aus dem österreichischen politischen Diskurs kennen, ist Ungarn, wo der Innenminister sagt, wenn schon die Türkei ein sicherer Drittstaat ist, dann wohl Ungarn erst recht. Wenn man dann aber wieder sieht, wie die ungarischen Behörden mit Menschen umgegangen sind, von Sommer bis jetzt, also es geht ja weiter, dann muss man ganz klar sagen, dass es hier Evidenz gibt, dass das absolut klar menschenrechtswidrig ist und wo man auch gar nicht glaube ich, sagen kann, dass das dann so spitzfindig juristisch argumentiert ist, dass es im Endeffekt dann eine Wertungsentscheidung ist, wo ich sagen kann, so oder so, gerade noch würdig oder gerade nicht würdig. Da gibt es einfach auch von ganz vielen unterschiedlichen Institutionen, die sich jetzt nicht so pointiert äußern und ein bisschen ausbalancierter sind, ganz klare, nüchterne Statements. Das ist einfach, das verstößt gegen herrschende internationale Menschenrechte auf, in vielerlei Hinsicht. Zugang zum Asylrecht, menschenwürdige Behandlung, Unterbringung und.
Man muss aber natürlich, glaube ich, willentlich blind sein.
Ja, natürlich ist das grundsätzliche Problem immer bei solchen Entscheidungen, schicken wir wen zurück, in das Vertrauen der Staaten untereinander. Und ich glaube, das ist diese Rechtsprechung ist baut auf einem Auslieferungsfall von Deutschland in die USA, Fall Söhring, der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschieden wurde und wo die Frage war, können wir einen deutschen Staatsbürger, dem die Todesstrafe droht, in die USA schicken, ja oder nein? Da haben sich zum ersten Mal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit der Frage befasst, sind wir verantwortlich, wenn wir Menschen in die Hände eines anderen Staates übergeben, sind wir trotzdem irgendwie menschenrechtlich für den verantwortlich? Was können wir tun? Ich glaube, da gibt es immer ein Spannungsverhältnis. Natürlich sagen dann andere, das können sie nicht machen. Das damals, das schätze ich mal, das deutsche Auswärtige Amt, da werden wahrscheinlich viele gesagt haben, die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA sind gefährdet, machen wir das lieber nicht. In der EU, Stichwort Dublin, ist das natürlich auch immer eine heikle politische Frage. Wie weit geht das Vertrauen? Der Vertrauensgrundsatz ist einer der wichtigsten rechtlichen und politischen Grundsätze innerhalb der EU. Und es ist natürlich ein Kampf. Einerseits das politische Vertrauen, auch in die Zukunft, und dann diese Menschenrechtsprinzipien, die natürlich immer auch Versprechen sind, weil sie auf Utopien aufbauen, auf Hoffnungen aufbauen, die zwar in der Gestalt einer harten gesetzlichen Vermutung, sprich sichere Drittstaaten, erscheinen, aber dann halt in der Praxis nicht so hart sind, sondern immer Wünsche für die Zukunft bleiben, der lege Veränder und auch für Politiken. Natürlich hofft man dadurch, und ich glaube, ja, ob der Bogen überspannt wird, natürlich Juristinnen, vor allem ich jetzt in meiner Position, wir versuchen natürlich, wir sind einseitig, wir versuchen die Rechte zu unterstützen und dadurch die Situation zu verbessern, weil es, glaube ich, auch immer Es bringt dann nie nur den konkret betroffenen Personen was. Es geht ja immer um die allgemeine Gesellschaft. Zurückkommen wir wieder zur goldenen Regel. Ich glaube, es ist immer so, eine Gesellschaft wird sich wohl immer vor allem dadurch menschenrechtlich definieren, wie sie die vermeintlich anderen Entrechteten, die nicht dazugehören und die ihre Rechte jetzt nicht so ohne weiteres selbstverständlich ausüben können, wie sie die behandelt. Das ist natürlich eine Wertung meinerseits. Nationalistische, restriktivere Zugänge, die sagen, Menschenrechte sind das oder Grundrechte sind das, was in einer bestimmten politischen Gemeinschaft gilt, für die Mitglieder sind. Ja. Und dann haben halt viele den Zugang, naja, die sind nicht Mitglieder, ja. Die haben die falsche Staatsbürgerschaft, die haben auch nicht nach der Flüchtlingskonvention das Recht zu kommen, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, weil sie Klimaflüchtlinge sind.
Ja, mein Hinweis mit dem Bogen überspannen war eigentlich hauptsächlich in die Richtung, dass man, wenn man nicht die Diskursposition einnimmt, sondern sozusagen das Herz sprechen lässt und sagt, hier gibt es keine Diskussion, so ist das, läuft man Gefahr, dass die Leute draufkommen, da kann man auch austreten nach unseren Geschichten. Das heißt, man muss die Sache schon auch so anlegen, dass ein Diskussions- und gesellschaftlicher Auseinandersetzungszusammenhang über all die Motive stattfindet, die Sie gerade genannt haben, und man kann nicht einfach sagen, der hat das Richtige gemacht und das hat keine Folgen. Das hat sozusagen Folgen, die muss man sozusagen richtig vermitteln.
Es hat große Folgen, Stichwort Schließung der Balkanroute. Ich glaube, was Sie vielleicht, oder so wie ich es verstehe, was Sie mit Bogen überspannen gemeint haben, wurde ja, glaube ich, vor allem Merkel und Deutschland und kurz auch Österreich von vielen anderen EU-Staaten vorgeworfen, dass sie Fakten schaffen wollten, um dadurch die anderen EU-Länder auf Linie zu bringen, was offensichtlich nicht geschafft wurde. Auch, also ich glaube, die politischen Prozesse waren sehr intensiv und lange, und irgendwann im Jänner, Februar hat man dann gemerkt, gut, wir schaffen andere wichtige EU-Staaten, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, wir überzeugen die nicht, osteuropäische Staaten sowieso nicht. Wobei es immer so schwierig ist, die Fakten sind ja nicht geschaffen worden, es ist ja viel reagiert worden. Und ich glaube, das ganz, ganz viel war einfach alternativlos in der Situation. Das heißt, wenn man das jetzt Merkel, Faymann vorwirft, was auch viele, viele Verfassungsjuristen in Deutschland gemacht haben, dass sie Leute einfach durchwinken und herlotsen und Dublin-III-Verordnung und EU-Recht einfach brechen, so leicht ist es ja nicht. Wenn eine derartige Situation herrscht, wo Chaos droht, wo die Verletzung grundlegender Menschenrechte von ganz vielen Leuten in Ungarn akut droht, erfrieren, keine Unterkünfte und. Ich glaube, da hätte man einfach nicht anders handeln können. Darum ist es, glaube ich, dann immer so schwierig, wenn man das dann vorwirft.
Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das untergründig schon die ganze Zeit da war, aber das für mich an der Stelle sozusagen auch nicht, noch nicht gegessen und noch nicht richtig durchdiskutiert ist. Sozusagen schlagwortartig gesagt, hat man nicht wirklich überlegt und durchdacht, dass mit dem Schengen-Raum zwei Arten von Grenzen geschaffen werden. Es gibt Innengrenzen, es gibt Nationalgrenzen. Von den Nationalgrenzen sind manche Grenzen, so wie zwischen Luxemburg und Deutschland oder zwischen Deutschland und Österreich, das sind Innengrenzen. Und dann gibt es Nationalgrenzen, die Innengrenzen und Außengrenzen sind. Und jetzt zieht man plötzlich durch einen Vertrag, zieht man um ein ganzes Ensemble von Staaten eine Außengrenze, die dazu führt, dass manche Staaten konfrontiert sind mit der Doppeltheit, dass sie eine Außengrenze haben, die sie aber als Innengrenze verwalten. Und es ist jetzt so, das ist ein bisschen ähnlich wie die Erkenntnis, dass der USA und Frankreich und England kräftig mitgewirkt haben in der Auslösung der Flüchtlingsbewegung. Da würde ich jetzt sagen, Deutschland und Österreich und Frankreich haben kräftig mitgewirkt an diesem ganzen Schlamassel, in dem sie nämlich jahrelang nicht so weit gekommen sind, sich zu überlegen, dass die Dublin-Regelung für Griechenland und Italien diese Art von Unerträglichkeit eigentlich produziert. Mhm. Dass also der Vertrauensgrundsatz, von dem Sie geredet haben, als Grundbasis für den operationalen Zusammenhang, zum Beispiel in der EU, dass diese Vertrauensbasis so schwach war, dass man nicht, also so wenig belastbar war, dass die Deutschen sich gesagt haben, ja okay, gut, das machen die Griechen, die konnten wissen, die haben das auch zum Teil gewusst, dass Zehntausende von in Griechenland und Italien kommenden Leuten ganz einfach nicht registriert worden sind und weitergekommen sind. Das war halt noch nicht ganz so auffällig, aber festgehalten hat man noch immer an dem Dublin-Prinzip. Ja. Und das ist halt an der Stelle dann spektakulär zusammengekracht. Ne?
Ich glaube, man hat einfach ganz lang die Augen zugemacht. Es war nicht im medialen Fokus, es war nicht hier, sondern es ist passiert am Evros, an den anderen Grenzen Griechenlands, im Mittelmeer die letzten Jahre immer wieder, wenn größere Bootsunglücke waren, war ein kurzer medialer Aufschrei, der dann bald wieder verebbt ist. Und ich glaube, da hat sich jetzt einfach, natürlich hat sich auch das Ausmaß geändert, weil einfach die Fluchtbewegungen größer geworden sind, ganz klar, vor allem im letzten Spätsommer und Herbst. Aber da hat man, glaube ich, auch die große mediale Öffentlichkeit zum ersten Mal diesen Konstruktionsfehler der Dublin-Verordnung zum ersten Mal gesehen, und der wurde zum ersten Mal so vor Augen geführt, dass natürlich die Außengrenzstaaten hier alleingelassen werden, im Stich gelassen werden von den Binnenstaaten, die sich hier, so scheint es, irgendwie gerichtet haben. Ich habe mal gehört bei einer Konferenz, dass das ein bisschen so eine Retourkutsche ist für den Bosnienkrieg, wo Deutschland und Österreich sehr aktiv waren der Aufnahme und an der sehr unkomplizierten Aufnahme von Bosnien-Flüchtlingen, wo es ja vor allem gerade in Österreich wurde das nicht anhand der Genfer Flüchtlingskonvention gelöst, sondern durch Verordnungen, durch sehr pragmatische Lösungen, wo einzig und allein die Nationalität als bosnische Staatsangehörige und indem die Tatsache, dass sie fliehen vor dem Konflikt, gereicht hat für einen temporären Schutzstatus, was ja jetzt auch zumindest möglich wäre.
Ja.
Aber das ist wieder ein anderes...
Bosnien sind keine Muslims oder zumindest keine so ausgeprägten. Ne?
Das kommt vielleicht dazu, vor allem in Österreich, wo es ja viel jetzt vom Professor Gingrich als Sozial- und Kulturanthropologen auch viel Forschung gibt, dass also die Bosnier im alten Österreich noch so die guten Muslime sind, die sagen wir, mit KK-Monarchie immer gut verbunden waren und auf der richtigen Seite unter Anführungszeichen, schwingt sich ja auch mit. Ich glaube, es sind ganz oft auch kulturelle Diskurse dabei ausschlaggebend. Aber natürlich ist bei dem Thema Außengrenze, die jetzt wieder neu verhandelt wird, wo wieder die Frage ist, na gut, wo jetzt diskutiert wird und Vorschläge in den Raum geworfen worden sind, dass man die Leute, die fliehen, die in der EU Schutz suchen, gar nicht erst aufs Territorium der EU-Staaten lässt, sondern auf Inseln oder überhaupt in Nordafrika.
Großartiger Außenminister.
Genau, das Musterbeispiel Australien aus der Tasche ziehend.
Vielleicht noch abschließend einen Rückbezug, den ich machen möchte. Dieses unbestreitbare, massenhafte Versagen der Grenzkontrolle, die es nicht möglich gemacht hat, dass man anders als Notstandsmaßnahmen arbeitet. Das ist jetzt auch nicht einfach oder gar nicht hauptsächlich eine Frage der Migranten und Flüchtlinge, sondern das ist eine Folge dieser jahrelangen Vogel-Strauß-Politik, nicht? Die natürlich von äußeren Anstößen, Kürzung der Subventionen durch die UNO, Verlust der Hoffnung, dass es in Syrien nochmal gut geht, angestoßen worden sind. Möglicherweise hat der Erdogan auch so ein bisschen nachgeschoben, nicht? In der Analyse zeigt sich, das war die Schuld der Schengen-Kommandeure. Und die Italiener und die Griechen sind ja da eher auch hineinbefohlen worden und haben nicht recht gewusst, worauf sie sich einlassen und haben das dann auch nach Kräften sabotiert. Nicht? Mhm. Aber die Leute, die das aufrechterhalten haben, die den Anschein des funktionierenden Schengen-Dublin-Raums aufrechterhalten haben, die haben da durchaus einen Großteil der Verantwortung gehabt dafür. Ne?
Definitiv. Man hört auch immer wieder, dass das gerade bei Angela Merkel wichtig war die eigene Erfahrung, was Grenzen betrifft und der Umgang eben mit Geflüchteten. Ja, ich glaube, bei den Fluchtursachen war sicher zumindest die entscheidenden Faktoren die Verschlimmerung der Lage in den Herkunftsstaaten, auch in der Türkei, in den Lagern rundherum, die Kürzung der Mittel. Ja, und dann ist das Dublin-System mehr oder weniger zusammengebrochen, aber es war auch immer absehbar. Und ich glaube, hier ist auch so wichtig, wäre es so wichtig für Entscheidungsträgerinnen, für Politikerinnen zu erklären, dass dieses Ziel, dieses politische und auch rechtlich festgeschriebene Ziel im Schengener Grenzkodex, in den ganzen Schengen-Regeln des Grenzschutzes, das kann in solchen Situationen gar nicht erfüllt werden. Es ist nicht möglich. Auch wenn man die höchsten Grenzbeamtinnen fragt, ich habe damals für die Diplomarbeit zum Beispiel den ehemaligen Exekutivdirektor von Frontex auch interviewt in Warschau. Und auch der hat immer und einheitlich betont, wenn Menschen Grenzen überschreiten müssen, wollen, dann werden sie das tun. Dann kann man den Zaun hochziehen, wie man will. Es wird andere Wege finden. Es wird teurere Wege geben. Die Wege werden gefährlicher, werden riskanter. Also das kann man, das wird es nie geben. Und ich glaube, da ist es so unlauter von vielen politischen Akteuren zu sagen, es ist möglich und es geht. Es geht nicht, es ist nicht möglich. Und da ist dieser Grundsatz, dieser auch menschenrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, welche Regel wende ich an, wenn sie in Konflikt trifft mit der anderen. Auf der einen Seite die Regel, man darf nur einreisen, wenn man ein Visum hat, den richtigen Pass hat, eben die Regeln des Einreise- und Aufenthaltsrechts. Auf der anderen Seite die Regeln des Flüchtlingsrechts, die Regeln der Menschenrechte, die hier aufeinandertreffen. Und da natürlich, ich als Menschenrechtsaktivist sozusagen, als Rechtsberater, bin natürlich auf der Seite der menschenrechtlichen Ansprüche und Forderungen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch in der Öffentlichkeit zu sagen, dass es Es ist auch, also wir leben nicht in der perfekten Welt, in Situationen wie diesen erliegt also jedes System, das auch noch so gerecht und so gut ist.
Also die Frage auf einen ganz kurzen Satz gebracht, wollt ihr wirklich so wie Trump argumentieren? Das wird noch immer einige Leute finden, die sagen, ja, der Trump ist schon richtig, wie man sieht, aber wir hoffen, dass in den USA zumindest eine Mehrheit dafür ist, nicht so zu gehen und an dieser Stelle die simplen Lösungen vorzuschlagen. Wir beschließen das mit einem gemeinsamen Ausdruck von Zuversicht und ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Danke vielmals.